Hallo und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
Und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen zur zweiten Folge, die wir heute aufnehmen. Jetzt zum ersten Mal bei uns im Network Operations Center, das so wie das auch in Zukunft geplant ist, mit neuem vervollständigten Audio-Setup. Also wenn jetzt noch nicht alles ganz so klappt, bitte ich um Verzeihung. Hinweise sind immer gerne gesehen. Und auch neu, wir haben das erste Mal und auch gleich zwei Gäste da, nämlich einmal den Felix und den Lukas. Wollt ihr euch selber vorstellen?
Ja, also ich kann ja mal anfangen. Hallo, ich bin Felix. Schon mal vielen Dank für die Einladung, Friedrich und Laura. Genau, ich bin schon eine ganze Weile bei der AG dabei und hauptsächlich für technisches Zeug mit da heute.
Ja, heute vielleicht schon, aber nicht zu vergessen. Felix war auch mal mein Vorgänger als Vorsitzender, insofern hat er auch historisch ganz gute Idee, was so bei uns passiert und hat auch sehr gestalterisch mitgewirkt an der Richtung, in die wir uns heute bewegen. Kommen wir später auch nochmal zu, wenn wir wieder zum Expansionsgeschehen kommen. Und dann ist noch Lukas da.
Ja, hallo, ich bin Lukas. Auch von mir aus danke für die Einladung. Ich bin auch eher so auf der technischen Seite angesiedelt, wenn auch eher im Softwarebereich in der AG und bin auch schon seit ein paar Jahren Mitglied und aktiv dabei.
Genau, wenn man sehen will, was Lukas bei uns macht, guckt man am besten auf GitHub nach in unserer Organisation. Da sieht man, glaube ich, die meisten Commits von ihm. Herzlich willkommen nochmal zur letzten Folge. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Einmal über Twitter, aber auch über unseren WordPress-Blog. Ganz kurz, und zwar, es wurde angemerkt, dass es ein paar Probleme gab mit manchen Podcatchern. Das habe ich hoffentlich auf das TLS, das ich da einsetze. Also ich benutze Let's Encrypt-Zertifikate etc. pp. Und da gab es ein bisschen Probleme mit den konkreten Einstellungen, die ich da benutzt habe. Und ich hoffe mal, dass das jetzt gefixt ist. Ich habe das ein bisschen laxer eingestellt und hoffe mal, dass das jetzt bei allen funktioniert. Wenn es da noch Probleme gibt, irgendwie gerade im iOS-Universum, dann meldet euch bitte einfach. Und dann gab es auf Twitter eine Anmerkung von Christopher zu der Thematik Steam Cache. Das hatte ich ja beim letzten Mal erzählt, dass wir halt diesen Caching-Service anbieten, wo wir im Prinzip die großen Inhalte von Steam, also dem von dem Content Delivery Network quasi auf einen eigenen Server umleiten und dazwischen speichern. Und da gab es den Hinweis, dass es ja an sich natürlich eine gute Sache ist, um einfach den Uplink zu entlasten. Aber sicherlich auch aus Gründen der Fairness nachvollziehbar, ja eigentlich das trotzdem irgendwie auf das Traffic Limit, das es halt bei uns gibt, das ist bei uns so ein Credit-System für die, die es noch nicht kennen. Man bekommt jeden Tag 3 Gigabyte und die kann man irgendwie verwenden für Verkehr, der halt das Universitätsnetz verlässt, dass man das ja darauf trotzdem irgendwie anrechnen sollte. Und implementiert hat das ganze System im Prinzip Felix bei uns und der kann dazu jetzt bestimmt noch mehr sagen.
Ja, genau. Danke, Friedrich. Ja, also der Hintergrund, warum das Ganze nun so geworden ist, wie es aktuell ist, ist natürlich einmal auch, um die Komplexität niedrig zu halten, weil das Umlegen auf User mehrere Sachen nach sich zieht. Also erstmal die erste Sache, die da natürlich drin oder gleich zukommt, ist halt, dass man die Daten, die dann gezogen werden, ja einem konkreten User zuordnen müsste, um das überhaupt von irgendeinem Traffic-Konto abziehen zu können. Und dabei ist schon mal das Problem, dass der Cache eigentlich so ausgelegt ist, dass er überhaupt nicht speichern soll, wer welchen Download vom Cache zieht, solange das halt aus unserem Netzbereich kommt. Der einfachste Grund dafür ist der Datenschutz, damit wir halt nicht unbedingt wissen, also nicht mal wir wollen das eigentlich wissen, wer jetzt welches Spiel runterlädt, zu welcher Uhrzeit und was. Das Ding speichert halt aus Statistikzwecken, was runtergeladen wird und wie viel, aber nicht von wem. Insbesondere nicht von welcher IP. Daten, die wir nicht haben, können wir nicht verlieren. Genau. Und dann wäre natürlich die nächste Frage, wenn man das angehen würde, wie teilt man sowas dann auf unterschiedliche Teilnehmer auf? Weil wenn man das nur dem ersten Downloader anrechnen würde, der das als erstes anfordert, wäre das ziemlich unfair.
Und auch intransparent. Das wäre ja quasi Glücksspiel.
Genau, das wäre Glücksspiel, ob man jetzt gerade, also man könnte, es ist ein Frontend tatsächlich für das System in Planung, dass man sehen kann, wie viel angefragt wird, aber halt wieder auch nicht von wem, sondern einfach nur, was ist im Cache und was ist nicht im Cache. Und dann müsste man jedes Mal vor dem Steam-Download nachschauen, hey, ist das Ding schon drauf, ist es nicht drauf oder ist vielleicht blöderweise nur das Update noch nicht drauf von dem Spiel? Und naja, da ist auf jeden Fall, also das wäre ein komplexes System, was man da einführen müsste, damit das irgendwie fair wäre. Und ja, den Aufwand wollte sich bis jetzt keiner machen.
Genau, man muss da, denke ich, auch einfach die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten. Ich habe mal schon, das war im letzten Jahr, habe ich mir mal Statistiken angeguckt oder erfasst von unserem Uplink, wofür denn überhaupt, also was so für Traffic überhaupt über unsere Leitung geht. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren das sowas wie 7%, glaube ich, in das Autonomous System von Valve, also dem Betreiber von Steam. Genau, 7% ist natürlich, wenn man sich das sparen kann, eine gute Sache, aber das halt irgendwie aufzuteilen dann nochmal, ist natürlich auch nur begrenzt sinnvoll. Ich habe heute Vormittag zufällig gesehen, dass tatsächlich die 5 Terabyte, die da als Speicherplatz für den Cache zur Verfügung stehen, schon komplett vollgelaufen sind. Hast du da schon erste Erkenntnisse, wie so die Auslastung Hit-Miss-Rate aussieht?
Ist sehr schön, weil ich habe gerade mal das war vor einer Woche genau, hatte ich nachgeschaut und da waren gerade mal 1,7 T belegt. Deswegen habe ich mir noch keine Sorgen gemacht, dass ich mir das mal genauer anschauen muss und vielleicht auch mal mehr Speicher zuweisen muss. Ja, das werde ich mir dann wohl im Nachgang direkt mal anschauen dürfen.
Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe auch schon seitdem, also wir haben das ja, ich weiß gar nicht mehr, war es schon letztes Jahr, dass wir es jetzt auch auf unserer Website tatsächlich den Button angeschalten haben, dass man sich's anklicken kann.
Ich glaube, das ist das ist irgendwie im Zuge des Jahreswechsels irgendwann ist es passiert, dass jemand das mal gebaut hat.
Es gibt noch nicht so richtig gute Erklärungen auf unserer Website dazu, deshalb haben wir das ansonsten noch nicht weiter kommuniziert, aber es gibt tatsächlich schon den Button, auf den man jetzt klicken kann auf unserer Website, wenn man eingeloggt ist und ich habe auch gesehen, dass sich seitdem, glaube ich, die Benutzerzahlen schon mal verdoppelt haben, glaube ich, sowas.
Ja, sogar schon ein bisschen mehr, also wir sind jetzt bei über 50 Nutzern, knapp über 50 Nutzern und gestartet sind wir natürlich mit sehr viel weniger, mit um die 10 im Testbetrieb halt. Ja, es ist halt auch noch nicht offiziell angekündigt, weil ich auch noch nach der Stabilität des Systems schauen wollte, weil wenn man das halt aktiviert und es funktioniert dann nicht. Naja, da bin ich jetzt mal gespannt, wenn das jetzt tatsächlich so schnell vollgelaufen ist, kann ich da auch gleich mal nachschauen, ob das System denn noch funktioniert, wenn der Speicher vollgelaufen ist.
Ja, das ist natürlich.
Man muss natürlich auch auf der anderen Seite mit anwerfen, es ist ein Button, der vorher nicht da war und vielleicht wird er auch manchmal gedrückt, einfach um zu gucken, was passiert.
Das auf jeden Fall,
da gibt es bei uns Mails natürlich gelesen. auch für nicht offiziell angekündigte Services teilweise auch Mundpropaganda. Ich meine, wir leben ja auch zu einem großen Teil in Wohnheimen und geben halt den Leuten den Tipp, hey, hier, guck mal, der Button. Und das wurde, glaube ich, am Anfang auch gemacht, einfach nur um zu gucken, ob das denn jetzt auch so alles funktioniert, wie gewünscht. Und vielleicht hat sich das ja verbreitet, man weiß es nicht.
Ja, wenn nicht, dann verbreitet sich es auf jeden Fall jetzt gerade.
Ja, das auf jeden Fall, wenn die Leute dann davon hören. Das geht ja meistens auch ganz schnell bei den Studenten. Genau, ja, das war so ein bisschen was da zu dem Cache-Thematik dranbleibt. Ich glaube, das ist auch eine ganz interessante Sache. Also wenn es dann da mal das Frontend gibt und wir erste Zahlen haben, können wir bestimmt auch gerne nochmal drauf zurückkommen.
Na klar, gerne.
Genau, ja, ansonsten, wenn es dazu noch weitere Fragen oder so gibt, schreibt uns immer gerne an. Es gibt jetzt auch, apropos, wir haben jetzt auch einen eigenen Twitter-Account zum Beispiel, an den ihr euch dann direkt wenden könnt. Ich wollte es so ein bisschen trennen, damit ich unsere offiziellen Kanäle nicht allzu sehr strapaziere.
Gut zu wissen.
Damit die Leute da weiter so die notwendigsten Service und ihr müsst jetzt mal bezahlen, Infos bekommen und vielleicht die es nicht so interessiert, nicht jede Folgenankündigung sehen müssen. Genau, da könnt ihr also uns auch auf jeden Fall erreichen. Ansonsten, genau, unsere Website steht auch zum Kommentieren offen. Genau, das so zum Feedback-Teil. dann kommen wir auch schon zu den Themen.
Genau, kurz vor Weihnachten haben wir noch eine große Vollversammlung abgehalten, weil wir natürlich auch für dieses Jahr 2018 wieder einen Haushalt schließen mussten und auch, weil wir noch andere finanzielle Themen hatten. So zum Beispiel haben wir beschlossen, dass wir jetzt ab dem Sommersemester 2018 unseren Beitrag auf 5 Euro pro Monat erhöhen. Das hat verschiedenste Gründe, einerseits natürlich inflationsbedingt, andererseits natürlich auch, dass wir viel neue Hardware kaufen müssen, weil unsere alte Hardware langsam ihren Abschreibezeitraum überschritten hat. Wir möchten mehr Access Points kaufen, mehr Wohnheime mit WLAN ausstatten. Wir möchten generell überhaupt mehr Wohnheime in unsere Familie aufnehmen. All das sind große Anschaffungen und dafür brauchen wir halt auch die finanziellen Mittel.
Genau, ich meine, in unserer großen Umlagefinanzierung sind das zwar eigentlich sowas wie Erneuerung und neue Wohnheime und so, tragen sich ja im Prinzip natürlich selber. Also für die, die es jetzt noch nicht wissen, vorher waren es halt 3,50 Euro pro Monat, jetzt 5 Euro. Prozentuell ist das natürlich erstmal ein relativ steiler Anstieg um 42% oder sowas. Da war natürlich auch so ein bisschen die Überlegung, dass kleine Stückelungen aber auch nicht so praktisch sind. Insbesondere können wir einfach nicht oft den Beitrag ändern, weil bis das dann immer bei allen angekommen ist, dass sich das verändert hat und dass sie ihre Dauerüberweisungen anpassen müssen etc., das ist immer ein ganz schöner Aufwand. Es gab da eine sehr schöne Präsentation auch auf unserer Vollversammlung von dem Antragsteller, dem Sebastian, der sich sehr detailliert mal unsere Ausgaben angeguckt hat und das wirklich auf das Mitglied runtergerechnet hat, über Abschreibungszeiträume betrachtet hat, wie sich überhaupt so das verhält, was wir so an Fixkosten haben und was wirklich quasi pro irgendwie Wohnheim oder so nötig ist. Das waren auf jeden Fall eine Menge sehr interessante Zahlen, kann ich nur empfehlen. Das komplette Protokoll und diese Präsentation mit allem, was da so dran war, findet man auf unserer Website unter irgendwie rechtliches Protokolle. Wir sind da natürlich auch mal um Transparenz bemüht. Genau, das war einmal die Beitragsdebatte, was wir da genau noch so vorhaben, da kommen wir auch noch zu. Das andere, was ich noch erwähnen will, ist natürlich, dass wir unseren Haushalt beschlossen haben für das Jahr 2018. Der ist auch da öffentlich zu finden, da kann man so ein bisschen sehen, wie viel Geld wohin geht bei uns. Das ist vielleicht für unsere Mitglieder sicherlich auch noch direkt interessant, für den Rest der Welt vielleicht nicht so. Aber ist auch mal eine wichtige Sache. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Jahr das geschafft haben, im Dezember unseren Haushalt zu beschließen und nicht erst im laufenden Jahr, weil dann da hatten wir letztes Jahr auch unseren eigenen, unseren kleinen Studentennetz-Shutdown, so wie die Amerikaner gerade. Da hatten wir dann 2 Wochen im Januar, wo kein Geld rausgehen konnte. Das ist immer ein bisschen unangenehm. Dann sitzt man so da und hofft, dass in der Zeit nichts kaputt geht oder so, was Notanschaffungen notwendig machen könnte. Aber ja, hoffen wir mal, dass wir das weiter so schaffen.
Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Und man sieht auch eben den Finanzplan auf der Website ungefähr auch mal zu den meisten Budgets noch eine kleine Erklärung, was die denn genau bedeuten, weil vielleicht manches ein bisschen kryptisch sein könnte.
Genau. Das ist nicht allzu feingliedrig, damit wir einfach flexibel bleiben. Aber es gibt da genauere Zahlen und Auflistungen auch in den Anhängen zum Protokoll, was sich jedes unserer Teams so dabei gedacht hat und wo das Geld im Zweifelsfall hingeht und wie es priorisiert wird. Ich denke, da sind wir auf jeden Fall einen guten Schritt vorwärts gekommen, dass wir uns da viele Gedanken im Vornherein machen.
Ja, also zum Beschluss des Haushalts und der Beitragsänderung auch nochmal, unsere Vollversammlungen sind öffentlich, also da kann jeder tatsächlich dazukommen. Wenn ihr jetzt gerade in den Protokollen irgendwie noch was findet, da hätte ich vielleicht auch gerne noch was zugesagt oder so. Es wird auch dieses Jahr wieder eine geben, da könnt ihr euch dann auch sehr gerne mit beitragen, weil wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir da halt Mitglieder auch von der Basis halt dabei haben,
genau,
die vielleicht nicht aktiv immer nur mitgestalten, sondern auch mal den Anschlussteilnehmer Standpunkt mit einbringen.
Genau.
Spätestens
manchmal.
Spätestens im April ist die nächste Vollversammlung. wo wir dann unseren neuen Vorstand wählen. Also falls ihr Lust habt, in unserem Vorstand mitzumachen, wäre es vielleicht eine gute Idee, jetzt schon einzusteigen, damit wir euch auch kennenlernen und euch dann wählen können.
Genau, ja, spätestens im April ist die nächste Vollversammlung. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass es dann auch nicht unbedingt bei den Zweien bleibt dieses Jahr, aber das werden wir wieder sehen. Also im Dezember wäre dann sicherlich auch noch wieder eine. Genau, ja, so viel zur Vollversammlung, denke ich, und zum Haushalt. Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen angeschnitten, dass also gerade diese Beitragserhöhung, dass die setzt sich halt aus vielen Aspekten zusammen und natürlich ist auch nicht, also ist natürlich eher eine langfristige Überlegung, gerade wenn man sich mal da die Zahlen anguckt, die der Sebastian zusammengesucht hat, die beziehen sich, glaube ich, immer auf einen 7-jährigen Zyklus quasi von Erneuerung von Geräten etc. Aber was wir jetzt kurzfristig vorhaben, ist natürlich auch wichtig. Und da wollen wir auch noch ein bisschen drüber reden.
Genau, also wir haben erst kürzlich noch ein weiteres Wohnheim übernommen, die Neuberinstraße. Und auch dieses Jahr stehen wieder Wohnheime an, die von uns übernommen werden sollen und so in unsere Familie reinwachsen sollen. Die Gutzkowstraße und die Reichenbachstraße. Für die muss natürlich auch wieder Technik angeschafft werden. Alles eingebaut werden, damit die Nutzer auch rechtzeitig dann davon profitieren können, dass es keine großen hektischen Aktionen gibt, damit es alles möglichst reibungslos funktionieren kann.
Genau, da haben wir jetzt auch schon Kontakt zu den bisherigen Admins, die es dort gibt, vom Studentenwerk Angestellten. Aber falls ihr zufällig da wohnt und das hier hört, wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn wir Leute vor Ort finden, die sich am besten schon beim Aufbau mit einbringen und ihr Netz aus erster Hand kennenlernen können.
Genau. Dann fängt natürlich auch der große WLAN-Infrastruktur-Einbau, Ausbau, Umbau an. Die Krippelukerstraße 11 bekommt ihre Access Points, da ist die Verkabelung gleich bei der Neurenovierung gelegt worden, sodass wir dieses Jahr endlich die Access Points einbauen können. Das muss natürlich getan werden. Alle, sind die schon konfiguriert, Felix?
Nee, bei der WLAN-Hardware beziehungsweise bei der gesamten Konfiguration des Systems hinken wir aktuell noch ein bisschen hinterher, leider. Wir sind schon eine ganze Weile dran. Tatsächlich haben wir vorher auch evaluiert, was wir für Hardware kaufen sollen. Es ist jetzt letztendlich Aruba geworden. Und wir waren auch im Testbetrieb sehr zufrieden damit. Nun stellt sich raus, wie das immer so ist. Im Testbetrieb ist nicht alles ganz so wie dann im reellen Leben. Naja, es sind noch ein, zwei Probleme zu lösen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das zeitnah dieses Jahr noch hinbekommen. Das ist genau, also das ist einer der Punkte für das WLAN, aber da fehlt hauptsächlich auch noch ein Software-Teil, damit unsere Mitglieder das dann auch nutzen können. Aber dazu kann der Lukas dann nachher bestimmt noch was sagen.
Genau, dazu komme ich auch gleich. Denn nicht nur die Krippen-Lukas-Straße 11 soll dieses Jahr noch mit WLAN ausgestattet werden, sondern vielleicht auch noch das internationale Gästehaus. Das wird vielleicht Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres wahrscheinlich werden, wenn so die anderen Projekte, die jetzt mal direkt anstehen, abgeschlossen sind.
Genau, da haben wir ich denke, sogar die letzten anderthalb Jahre mit dem Studentenwerk ausgemacht, dass die da für uns halt die Verkabelung übernehmen, damit das überhaupt erstmal möglich wird. Da müssen halt auf den ganzen Etagen in die Flure entsprechend Kabel gelegt werden. Das hat das Studentenwerk jetzt für den diesjährigen Haushalt halt vorgesehen, also das die baulichen Maßnahmen werden da definitiv dann dieses Jahr stattfinden. Wann es dann alles so fertig ist, müssen wir mal schauen.
Genau. Apropos WLAN, wir möchten auch in unserem Network Operation Center EDROAM anbieten und vielleicht auch im IGH. Das wird dann wahrscheinlich zusammen mit den Access Points passieren können.
Genau. Also das ist tatsächlich von Seiten der Uni ist es schon geklärt, dass wir da Zugang haben und dass das funktionieren kann. Das wird tatsächlich auch softwaretechnisch eine kleinere Hürde werden als das WLAN für unsere Mitglieder, ironischerweise, weil an der Stelle halt weniger zu tun ist als bei unserem Mitglieder-WLAN.
Genau, also EDROAM, für Leute, die jetzt vielleicht nicht an der Uni sind oder so, ist halt das europaweite, glaube ich, System, mit dem sich so Universitäten und Forschungseinrichtungen quasi Authentifizierungsmöglichkeiten austauschen, um halt überall ein einheitliches WLAN-Netz anzubieten. Da gibt es auch eine zentrale Stelle, die das koordiniert, die GEON. Ja, da haben wir es quasi ja dann relativ einfach, weil wir uns nur an die vorhandene Uni-Infrastruktur dranhängen müssen, sozusagen.
Wir sind da ja bloß Mittelsmann, wir müssen das bloß einfach durchreichen.
Genau. Wir werden da auch nicht selber, also nicht so aktiv dran teilnehmen wie eine Universität oder so. Das heißt, unsere Mitglieder werden nicht mit ihren Mitglieder-Credentials am EduWurm teilnehmen können, sondern es ist wirklich nur das, dass wir quasi das abstrahlen, man gegen die TU Dresden sich da authentifizieren kann. Aber es ist natürlich auch sehr praktisch. Wir können das natürlich nur an einer begrenzten Örtlichkeiten machen, weil natürlich das Problem ist, jeder Student hat so einen EduWurm-Zugang. Wenn wir das jetzt flächendeckend abstrahlen würden, würden wir uns selbst obsolet machen.
Insbesondere könnten wir dann die Access Points nicht mehr bezahlen, die das EduWurm abstrahlen.
Richtig, richtig. Da beißt sich das dann leider in den Schwanz. Genau. Was ja auch so ein bisschen da reinfällt, ist natürlich, was ich so ein bisschen im Blick habe, was ich hoffe, dass dann auch kommt, dass wir anfangen können, in den ersten Studentenclubs in Dresden. In Dresden gibt es ja noch eine sehr aktive Studentenclub-Szene. Ich glaube, sogar die größte Deutschlands.
Habe ich auch mal gehört, aber würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln.
Ja, die Unterscheidung zwischen irgendwie Club, also kommerziellem Club oder so und Studentenclub weicht da an manchen Stellen auch auf. Deshalb wüsste ich auch nicht so richtig, wie man das sehen soll. Aber genau, die gibt es auf jeden Fall noch an vielen Stellen hier in Dresden. Und das ist auf jeden Fall sowas, was ich mir wünsche, dass unsere Mitglieder da in den Club kommen können und nicht mal irgendwas tun müssen, sondern bumm, das Handy wählt sich wieder ein und man ist in unserem Netz. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und da haben auch auf jeden Fall Studentenclubs Interesse dran. Das wissen wir schon. Manche statten wir auch schon direkt oder indirekt mit WLAN oder überhaupt Netzzugängen natürlich aus.
Das passt doch so generell dazu, dass es ja immer eine gute Sache ist, wenn sich die Studentenschaft untereinander mehr vernetzt, mehr kommuniziert. So zum Beispiel haben wir jetzt auch die Robotik AG der TU Dresden mit unserer Familie aufgenommen. Die haben jetzt auch eine VM bei uns, genauso wie einige andere TU-Gruppen schon bei uns.
Genau, also wir bieten das halt an, wenn man eine anerkannte Hochschulgruppe ist oder überhaupt Teil der Studentenschaft, dass man dann ja bei uns Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen kann. Konkreter Umfang ist dann immer so ein bisschen Verhandlungssache zwischen was da ist und was gebraucht wird. Da gibt es verschiedene Fachschaftsräte, das Campusradio, das Exmatrikulationsamt, das Kino im Kasten, die sind alle schon bei uns. Genauso wie schon verschiedene Studentenclubs auch jetzt schon bei uns ihre Netzzugänge haben. Das freut mich immer sehr, wenn das funktioniert und man sich da in der Studentenschaft untereinander aushelfen kann. Kostet ja auch sonst immer alles Geld und wenn es bei uns ohnehin schon da ist, die Ressourcen, kann man die ja geschickt ausnutzen.
Ja, natürlich ist natürlich die Konfiguration von allem immer nicht ganz so trivial und auch damit wir mit den Access Points und so gut klarkommen, wollen wir unsere eigene Softwarelösung PyCraft ausrollen. Dafür ist Lukas ein ganz guter Experte.
Ja, das ist ein ganzes Thema für sich. Alle fangen jetzt da schon ein bisschen an zu schmunzeln. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen was Historisches sagen. Und zwar, erstens, was ist das überhaupt? Wir brauchen ja irgendeine Art Nutzerverwaltung im Hintergrund. Wir müssen ja irgendwie organisiert festhalten, wer lebt jetzt bei uns in welchem Zimmer, wer darf da überhaupt Zugang haben und dann müssen wir auch noch die Finanzen verwalten und das Ganze mit dem Traffic, darf der Mensch jetzt überhaupt noch ins Netz, hat er seinen Traffic aufgebraucht oder nicht? Kurzum, da braucht es halt irgendeine Softwarelösung im Hintergrund. Nun hat man sich 2011 Gedanken dazu gemacht, ich glaube noch früher, und wollte mal die archaische Lösung an einem der Standorte, das war damals die Sektion Wundstraße, als wir noch aufgeteilt waren, wollte das Ganze mal neu aufrollen. Da wurde halt noch so eine alte Software, die mal 1995 in Java programmiert wurde, also uralt ist, wollte man da nochmal komplett neu machen. Das alte System hat halt auch ein paar Nachteile. Der Witz an der Sache ist, dass das Projekt dann einfach viel zu groß geworden ist und wir mittlerweile immer noch diese alte Software verwenden, auch im Zuge des Zusammenwachsens teilweise andere Sektionen mit in dieses alte System aufgenommen haben. Es funktioniert immer noch. Es muss teilweise immer noch angefasst werden, damit dann ein paar der Neuerungen funktionieren. Aber ja, das Projekt ist halt immer noch nicht fertig und in diesem Jahr könnte es tatsächlich mal klappen, weil wir wirklich die letzten Meilensteine dazu beseitigt haben. Ich könnte jetzt noch detailliert technisch darauf eingehen, warum wir das jetzt brauchen, was jetzt wirklich die technischen Nachteile an der aktuellen Lösung sind, aber darauf verzichte ich. Damit kann man hier eigentlich Abende füllen, weil das aktuell sehr, sehr, sehr abenteuerlich aussieht.
Das ist vielleicht mal was für eine Oper erzählt vom Krieg-Folge, ja. Dediziert.
Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der AG-Oper bin, aber genau, so in etwa. Ist auch ganz interessant und ganz amüsant und man lernt da auch sehr, sehr viel bei uns über Projektmanagement und wie man so Dinge am besten organisiert.
Oder nicht am besten, je nachdem.
Ja. Auf jeden Fall haben wir uns organisatorisch jetzt darauf eingestellt, dass die Neuerungen wie zum Beispiel WLAN dann gegen dieses neue vereinfachte Stück Software laufen und dazu müssen halt noch ein paar Dinge abgeschlossen werden. Es sieht jetzt von der Projektleitung sehr, sehr gut aus. Wir sind jetzt fast fertig mit der Traffic-Anbindung und genau, dann fehlen noch ein paar Kleinigkeiten und hoffentlich können wir das jetzt so Anfang des Jahres, irgendwann Frühjahr, März bis April irgendwann endlich mal fertigstellen. Und dann müssen wir das noch ein bisschen, dann wollen wir es natürlich erstmal ein bisschen laufen lassen, gucken, dass alles funktioniert. Und dann müssen wir noch ein paar Veränderungen an den Datensätzen vornehmen, dass wir dann auch WLAN tatsächlich damit verwenden können. Denn man muss dann noch ein paar mehr Informationen abspeichern, als nur, welcher Nutzer bekommt jetzt welche IP des öffentlichen Internets zugewiesen. Das wird dann ja nochmal eine ganze Ecke komplizierter. Aber
genau, also dazu gibt es auch schon konkrete Planungen und das ist aber halt auch einer der Hauptgründe, warum das System dann auch dieses Jahr mal kommen muss, weil diese Komplexität in das alte System mit reinzubringen, wäre eine sehr, sehr schlechte Idee. Genau.
Auch hier kann man nochmal den Hinweis geben, wer sich dafür interessiert und mal gucken möchte, wie das auch so projektmäßig organisatorisch bei uns abläuft. Friedrich hatte erwähnt, dass wir auf GitHub vertreten sind. Unsere Organisation heißt natürlich AGDSN und wenn ihr da mal in das PyCroft-Projekt schaut, gibt es dort das nennt sich auch Project unter GitHub. Das haben wir Bare Minimum genannt. Da sind wirklich die allerletzten Dinge drin, die wir noch beheben müssen und möchten, damit wir das dann produktiv benutzen können.
Genau, das kann man sich mal angucken. Ich finde es immer ganz interessant bei uns, dass man doch viel Gelegenheit hat, mal die Brücke zum echten Leben und vielleicht noch nicht zur Arbeitswelt, aber schon zu einer Ebene zu schlagen, wie dann so IT-Systeme wirklich funktionieren. Das ist ja vielleicht das, was manche an der Uni doch vermissen, wenn ich da so dran denke, was ich da so für Musterprojekte oder so machen durfte. Dann war das meistens so, dass man irgendwie völlig von Null anfangen durfte, hat dann vielleicht noch ein Framework vorgegeben bekommen oder so, aber dass man sich wirklich mal auch tief mit einem historisch gewachsenen System auseinandersetzen muss und dann da die Upgrade-Pfade finden, das ist doch sowas, was einfach wofür die Zeit und der Raum nicht da ist an der Uni, denke ich. Wie für viele andere Sachen auch, weshalb wir uns auch immer bemühen, auch da aber auch quasi mit der Uni zusammenzuarbeiten, wo wir es denn können und den Studenten einen Raum zu bieten, wo sie dann mal sich wirklich die Finger schmutzig machen können. Und das ist auch so ein Projekt, das Felix gerade betreut.
Genau, ja. Und zwar wird die AG beziehungsweise, die AG Räumlichkeiten dieses Jahr stellen, um im Rahmen der Rechnernetzpraxis Vorlesung an der TU Dresden eine Praxisübung durchzuführen. Diese Praxisübungen gibt es schon länger im Rahmen der Lehrveranstaltungen, aber dieses Jahr werden wir sie das erste Mal in der AG machen. Hat den einfachen Hintergrund, dass wir hier halt genug Platz haben, um ordentlich Hardware aufzubauen und halt auch coole Hardware da haben, mit der man mal dann so ein Netzwerk aufbauen kann. Die Veranstaltung ist eine weiterführende Veranstaltung an der TU, um die es geht, kann man im Bachelor Informatik oder Master Informatik gut einbringen. Genau. Und da werden wir halt unter anderem ein paar von unseren Routern dann zur Verfügung stellen, die wir auch jetzt im produktiven Einsatz haben. Ein paar andere Geräte noch, und da wird man dann die Gelegenheit haben, halt auch mal mit Glasfaser zum Beispiel zu arbeiten, was jetzt an der Uni sonst im Studium nicht direkt vorgesehen ist.
Genau, das passiert mit in Kooperation mit dem Lehrstuhl direkt?
Genau, das ist direkt als Lehrstuhlprojekt, beziehungsweise ich bin da als SHK dann tätig für die Durchführung der Übung. Genau, also da gibt es dann halt einen vorgefertigten Netzplan auch, und halt die Idee ist dann halt Schritt für Schritt dann halt ein größeres Netzwerk aufzubauen.
Genau. Das im Prinzip als Uni-Veranstaltung steht das natürlich an sich erstmal, ist es natürlich für die Studierenden der Informatik gedacht. Es wird aber zum Beispiel auch eine Veranstaltung geben, die wir quasi dann, wo wir das Ganze für uns intern gleich auch nochmal abzweigen, sozusagen, wenn man es schon einmal ausgearbeitet hat, wo wir es auch einfach direkt unseren Mitgliedern anbieten, daran teilzunehmen. Ist, denke ich, auch ganz interessante Sache. Bei uns steht zwar immer viel Technik und so rum, aber als Erstsemester oder so, da überhaupt erstmal den Zugang zu bekommen, ist ja auch immer nicht ganz einfach. Gerade wenn es um Produktivsysteme geht, da ist man ja dann doch eher, sind die alten Hasen dann ja doch immer ein bisschen protektionistisch unterwegs, weil wenn was kaputt ist, dann gibt es panische Anrufe. Da hat man hoffentlich auch auf jeden Fall mal Gelegenheit, direkt einzusteigen.
Genau, also dass man wirklich, also bei uns, wir sind ja alle Studenten, und von daher sieht es halt so aus, dass man dann ja bei uns, also irgendwer muss ja auch dann die ganzen Produktivsysteme warten und betreiben, wie der Friedrich gerade meinte. Das sind aber halt eher wirklich die älteren Generationen natürlich, weil das den meisten Studenten nicht so gut gefällt, wenn direkt auf ihrem Router vielleicht mal jemand was ausprobiert und dann ist das Netz weg.
Ja.
Da kriegen wir viele böse E-Mails, natürlich zu Recht. Und deswegen ist das halt eine sehr gute Gelegenheit, dann nochmal das Ganze auch von Grund auf auszuprobieren einfach. Genau, dass wir das intern auch anbieten, also die Rechnernetzpraxis-Veranstaltung ist, wie gesagt, ja eher eine tiefergehende Veranstaltung auch schon im weiteren Bereich des Studiums. Wenn wir das intern anbieten, werden wir natürlich auch in kleineren Schritten anfangen und vielleicht auch nochmal uns die Grundlagen anschauen. Das wird je nach Interesse dann sein. Da werden wir intern eine Umfrage machen. Aber dazu könnt ihr uns auch gerne Feedback geben, wenn da Interesse besteht, dass wir das auch weiter anbieten für passive Mitglieder oder allgemein für Interessierte. Lässt sich da bestimmt was machen.
Auf jeden Fall. Ja, apropos Wartung und Produktivsysteme. Jetzt Anfang Januar ging es mal wieder rund in der IT-Sicherheitswelt. Ein Gespenst ging um, Spectre und Meltdown, die großen Sicherheitslücken, von denen der ein oder andere, denke ich, sicher schon gehört hat. Ich glaube, es war ja sogar in der Tagesschau, wurde darüber berichtet. Ich will da gar nicht groß auf die technischen Details nochmal eingehen, aber ich würde einfach mal ein bisschen was erzählen, wie wir dann auch mit solchen Problemen umgehen. Also vielleicht, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, für die noch gar nicht davon gehört haben, haltet mich bitte auf, falls ich Unfug erzähle. Bei den Sicherheitslücken geht es im Kern darum, dass das unprivilegierte Programme durch bestimmte Tricksereien auf CPU-Ebene in der Lage sind, Speicherbereiche auszulesen, die nicht für sie bestimmt sind, entweder von anderen Programmen oder sogar vom Betriebssystem, was natürlich verheerend sein kann, je nach Anwendungsfall. Kann man sich ja vorstellen, wenn irgendwo das Betriebssystem oder der Browser irgendwo meine Passwörter gecached hat oder so, dann liegen die natürlich da irgendwo im Speicher und dann will man natürlich nicht, dass irgendein anderes Programm das auslesen kann. Auf Betriebssystemebene gibt es dann natürlich noch viel mehr Unfug, den man treiben kann.
Wobei man da halt auch sagen muss, dass, unprivilegiertes Programm, was heißt das? Ich lade mir ja keine Viren runter. Es gab ja auch schon Beispiele, wo man das durch einfaches JavaScript, das auf einer Website lief, derart präparieren kann, dass man auch durch eine solche Website einfach diesen Fehler ausnutzen kann.
Genau, und so gerade solche Attacken, die dann irgendwie durch Werbenetzwerke verbreitet werden oder so, sind ja auch nichts Neues. Deshalb ist das auch durchaus was einen als End-User betreffen kann. Auf dem Gerät des einzelnen Mitglieds können wir natürlich nicht so viel machen. Wo betrifft uns das dann eher? Wir betreiben halt eine Virtualisierungsinfrastruktur. Das heißt, wir haben im Prinzip zumindest für die moderneren Teile unserer Infrastruktur nur noch drei große Server, auf der dann alles in virtuellen Maschinen läuft. Auf den drei Servern laufen, glaube ich, insgesamt sowas wie 60 VMs aktuell oder 70. Da teilen sich also jede Menge verschiedene Systeme diesen Platz. Und natürlich ist auch gerade Virtualisierung so ein Gebiet, wo sowas dann, was viel Angriffsfläche bietet. Deshalb ich da auch relativ hinterher war. Dann gibt es noch so ein paar historische Projekte, die Rapspace zur Verfügung stellen, wo dann natürlich die Leute auch ihren eigenen PHP-Code oder so ausführen können. Sowas bietet dann natürlich auch Angriffsfläche. Auf unserer Virtualisierungsinfrastruktur, aber wie vorhin ja schon erzählt, haben halt auch Dritte ihre VMs. Ich will natürlich niemandem irgendwas unterstellen, aber das ist natürlich dann für uns natürlich auch von besonderem Interesse, dass wir unsere Kerndienste dagegen entsprechend abtrennen können. Und dementsprechend haben wir uns das natürlich dann auch damit beschäftigt, haben ein kurzes, ich will jetzt nicht Krisensitzung eingerufen, aber haben uns auf jeden Fall mal zusammengesetzt, sind durchgegangen, was so alles zu tun ist, welche Patches denn schon zur Verfügung stehen. Wir setzen halt verschiedene Betriebssysteme ein, da musste man natürlich auch immer im Detail gucken, auch je nachdem, in welcher Version man die da hat. Zum Beispiel bei Debian, was wir sehr viel einsetzen, hat es relativ lange gedauert, bis für manche Versionen Patches da waren. Genau, haben wir uns zusammengesetzt, das angeguckt, was zu tun ist. Wir setzen auch CentOS-Systeme ein, das heißt, da kriegt man ja quasi aus der Red Hat-Welt zum Glück ja meistens sehr schnell Patches für sowas. Damit haben wir dann zum Beispiel auch sehr schnell unsere Virtualisierungsinfrastruktur entsprechend abgesichert. Das war natürlich an der Stelle besonders wichtig. Genau, das sind halt auch immer solche so Themen, an denen man dann immer dranbleiben muss. Wir bemühen uns natürlich immer das Möglichste zu tun, auch wenn wir alles Freiwillige sind. Witzigerweise, bei einem dieser Updates habe ich dann auch noch ein bisschen Chaos Monkey gespielt.
Ich habe schon überlegt, ob du das jetzt noch erzählst.
Doch, man muss ja auch
Chaos Monkey?
Ja,
bin ich gespannt.
Der Begriff, also ich kenne den Begriff daher, ich glaube, das ist ein System, das Netflix entwickelt hat tatsächlich. Also die haben eine Software tatsächlich, die so heißt, glaube ich. Und die Idee dahinter ist einfach, wenn man halt so ein die Idee dahinter ist, das kennt man auch vielleicht von Backups. Man sagt ja also auch gerne über Backups, man weiß von Backups erst, ob sie funktionieren, wenn man sie mal gebraucht hat. Und so ähnlich ist es halt, wenn man so redundante Systeme aufbaut. Also eigentlich ist die Idee unter so einem ganzen Virtualisierungscluster, dass der halt, dass wir den Ausfall, also der ist auch, er streckt sich auch über physikalisch über zwei Standorte. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir einen Standort komplett verlieren können, ohne dass unsere Kerndienste betroffen sind. Das heißt, wenn da irgendwie ein Server abraucht oder eine Faser durchgebaggert wird oder sowas, sollten, soweit es dann halt irgendwie möglich ist, also klar, wenn alle Fasern zu einem Wohnheim durchtrennt sind, ist das natürlich nicht zu machen, aber soweit es möglich ist, sollte es halt unsere Kerndienste weiterlaufen. Und auch sowas muss man natürlich irgendwie testen Und Netflix zum Beispiel hat das halt automatisiert. Die nennen das dann Chaos Monkey. Und das ist einfach ein Programm, was halt wahllos aus dem Produktivsystem halt, halt einen Server einfach rauswirft. Okay. Und guckt, ob es hat ja alles zu funktionieren. Wir haben das ja so gebaut. Also kann dabei ja nichts passieren. So, das ist so die Idee. Ja, und ich habe mich ich bin ein bisschen mausgerutscht beim dem einen Upgrade des einen Servers. Und dann ist der leider im Live-System rebootet. Es ist dann schon ganz interessant, wenn einem sowas mal passiert. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, wo wir besser werden können.
Vielleicht mal für den Kontext. Du hast jetzt quasi eine physische GIST rebootet.
Genau, also
ich
habe ja erzählt, dass wir halt, also unser Kernsystem sind quasi nur noch 3 physische Server und auf dem laufen insgesamt so 70 Maschinen.
Also doch schon eine ganze Menge.
Genau, wobei da auch schon Redundanzen bei sind. Also zum Beispiel halt für die wichtigen Sachen, die sind eigentlich immer mindestens doppelt vorhanden. Manche Sachen sogar dreifach. Genau, also das zählt da jetzt schon mit rein. Ich habe halt einen dieser 3 physischen Server mal so eben vom Netz genommen. Und was war da so drauf? Zum Beispiel, was ein bisschen unglücklich war, war, dass unsere beiden für unsere internen Dienste gibt es eine andere Authentifizierungsinfrastruktur als so für die Netzanschlüsse. Und ich habe leider die interne Authentifizierung, die ist schon redundant, aber leider liefen beide redundanten Instanzen auf demselben physischen Host, den ich abgeschossen habe. Das war zum Beispiel so ein bisschen doof. Ich hatte zum Glück das Fallback-Passwort dafür da, sodass das ja kein Problem war. Ich konnte die wieder anschalten. Aber das ist zum Beispiel sowas, was man natürlich, wo wir ein bisschen unsere Abläufe verbessern können. Sowas sollte natürlich nicht passieren, dass die beiden Instanzen auf demselben Host laufen. Aber sowas merkt man dann halt immer erst, wenn es soweit ist. Genau, mit solchen Sachen setzen wir uns natürlich auch auseinander. Also IT-Sicherheit und Zuverlässigkeit. Man darf da auch nicht immer zu technokratiegläubig sein. Vieles hängt dann halt doch auch am Menschen und dass man irgendwie Prozesse hat, dass klar ist, welche Informationen wo vorhanden sind. Ich habe dann nämlich zum Beispiel festgestellt, dass es aktuell keine definitive Liste gibt von was muss an sein und was muss nicht unbedingt an sein oder so. Musste dann durch geschicktes Raten habe ich dann alle Dienste wiederhergestellt, aber das ist zum Beispiel auch optimierbar. Ja, solche Sachen halt.
Aber bei der konkreten Situation ist halt auch die Sache, dass das Problem wirklich nicht einfach zu lösen ist. Da gibt es halt verschiedene Mechanismen, die man fahren kann. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, welcher Dienst jetzt wie mit Redundanz umgeht und was unsere Virtualisierungsumgebung uns da jetzt für Möglichkeiten gibt, die Dienste noch in einer speziellen Art und Weise am Leben zu erhalten.
Genau, also da muss man halt immer gucken. Ich finde, man muss halt immer gucken, was lässt sich irgendwie durch Technologie lösen. Und für manche Sachen gibt es auch keine, gerade bei uns, wo man halt auch mal gucken muss, wir können halt nicht hunderte Mannstunden oder so in bestimmte Lösungen investieren. Und da muss man vielleicht auch einfach gucken, wo man einfach über Prozesse oder so, manchmal tut es halt auch schon irgendwie eine Liste im Wiki oder so, die Sachen lösen kann. Genau, aber
auf jeden Fall sehr, sehr interessante Fragestellung.
Ja,
wen das ein bisschen interessiert, dem kann ich nur empfehlen, mal hier bei einer Sitzung vorbeizugucken. Da haben wir schon mehrfach Abende damit gefüllt.
Genau.
Sehr interessantes Thema.
Da gibt es auch wirklich reichlich Stolpersteine. Genau.
Apropos Stolperstein. erst vor einer Woche oder so, am 11.11.
Ja.
Hatten wir sogar ein quasi Netzauswahl, also jetzt nicht richtig Auswahl, aber es war halt sehr, sehr belastet, das Netz. Kam nicht viel durch. Was ist da passiert?
Genau, also das war am 11.01. So gegen 23 Uhr abends oder sowas. Und zwar gab es mal wieder eine Denial-of-Service-Attacke. Zumindest würde ich so interpretieren, nach allem, was ich weiß. Das heißt, wie sah das aus? Es war einfach so, dass unsere Anbindung an die Uni komplett ausgelastet war. Also normalerweise ist die so im Abendbetrieb, peakt die so bei ein bisschen was über 2 Gigabit normalerweise. Wir haben halt 4 Gigabit insgesamt zur Uni. Und die war dann einfach komplett belegt. Das sah man auch sehr schön in unseren Monitoring-Graphen. Da ging dann so die Kante auf einmal steil nach oben und dann ist es halt abgeflacht bei 100% Auslastung. Und dann war halt erstmal schlecht. Ich wollte zu dem Zeitpunkt gerade Netflix gucken und war dann ein bisschen irritiert. Was ist los? Hab irgendwie angefangen, Sachen neu zu starten und so. Weil das Problem ist halt einfach, wenn so eine Leitung auf 100% Auslastung ist, dann denkt man sich ja vielleicht erstmal so, also es wird ja gerne, werden ja Internetleitungen oder sowas gerne auch mit irgendwie Wasserleitungen oder so verglichen. Aber es hinkt halt an vielen Stellen dann doch, weil das Problem ist einfach, Datenverbindungen vertragen es einfach nicht gut, wenn sie durch eine Leitung müssen, die zu 100% ausgelastet sind. Das führt dann nämlich immer zu Paketverlusten. Und die Algorithmen, die so versuchen rauszubekommen, wie viel man denn überhaupt versenden kann über eine Leitung, die mögen das überhaupt nicht, wenn es zu Paketverlust kommt. Die denken dann halt, okay, ich belaste die Leitung zu sehr, ich nehme meine Leistung zurück. Und die nehmen dann ihre Verbindungsgeschwindigkeit immer weiter zurück. Weil dem Angreifer ist das natürlich egal, der macht einfach weiter. Sodass dann irgendwann einfach gar nichts mehr funktioniert.
Da fällt mir übrigens eine sehr witzige Anekdote ein, die ich danach vielleicht noch einwerfen kann.
Okay. Wir hatten aber Glück, das hat sich dann so nach einer halben Stunde wieder gegeben. Dank unserer Traffic-Zählung ist es immer relativ leicht rauszubekommen, wohin das denn so ging. Da wird das halt dokumentiert. Also normalerweise zeichnen wir halt überhaupt keine Verbindungsdaten auf, irgendwie wer wann online war oder so, außer halt der Traffic-Zählung. Genau, und da findet man das dann immer ganz gut raus und es hat sich mal wieder gezeigt, wir hatten auch letztes Jahr, glaube ich, 1-2 Vorfälle der Art, meistens handelt es sich um Leute, die irgendwie irgendwelche Online-Games gespielt haben und sich da anscheinend unbeliebt gemacht haben, und anscheinend sind solche Angriffe tatsächlich so billig inzwischen, dass dann tatsächlich Leute da einfach aus, weiß ich nicht, Rachegelüsten oder was auch immer, solche Angriffe dann mal eben sich buchen.
Ich kann das überhaupt nicht glauben. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass du irgendwie ein Spiel spielst und dann dein Gegner denkt, ey, du bist so gut, ich bombardiere dich jetzt mit Botnetzen. Was ist denn das für ein Gedankengang?
Also ich weiß jetzt nicht, ob das unfair ist, aber irgendwie stelle ich mir gerade in meinem inneren Auge so einen 13-jährigen Jungen vor.
Ja, welcher 13-jährige Junge hat den Zugang zu Botnetzen?
Naja, mit ein paar Bitcoin ist das halt schnell gemacht.
Welcher 13-jährige Junge hat ein paar Bitcoin? Also.
Ach, die Jugend von heute ist nicht das, was sie damals mal war.
Ja, so genau rausfinden lässt sich das natürlich auch immer nicht. Allein schon, weil natürlich das Problem ist, also wir können natürlich nicht die ganze Zeit irgendwie sämtlichen Traffic oder so mitschneiden, deshalb zum Beispiel könnte
nicht
ich jetzt
können,
gar nicht.
Weil wir es nicht können, sondern nicht können, weil wir es nicht wollen.
Beides. Deshalb kann ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht bestätigen, dass es wirklich irgendwie ein Botnetz oder sowas war. Vielleicht war es auch nur ein schiefgegangenes Experiment oder so, wer weiß. Aber sowas passiert auch immer mal wieder. Da können wir dann tatsächlich sehr wenig bis gar nichts machen. Ich weiß noch, ich glaube, es war so vor anderthalb Jahren oder so. Da hatten wir das auch mal und das zog sich dann aber auch wirklich über, glaube ich, einen halben Tag oder einen Tag.
Das war ein schwieriger Fall. Wir haben dann an der Stelle zum letzten Mittel gegriffen und haben halt die TU gebeten, die betroffene IP-Adresse zu sperren, sodass der Traffic gar nicht mehr bis zu uns durchgekommen ist. Das ist natürlich eine temporäre Lösung für das Problem. Halt nur, wenn der Traffic wirklich nur auf eine einzige Adresse geht. Wenn man das Ganze dann ein bisschen geschickter macht, dann hätte man das natürlich auch noch umgehen können. Zum Glück ist das damals nicht der Fall gewesen, dass das jemand besser dann hingekriegt hat.
Fix hat die TU da denn reagiert? Das wusste ich gar nicht, dass das jetzt so dann gelöst wurde. Normalerweise dauert das ja immer, wenn wir irgendwelche Anfragen haben zur TU.
Wenn es Notfälle sind, dann geht es doch relativ schnell.
Okay, gut zu wissen.
Genau. Also ich glaube, wir hatten irgendwie eine Nacht abgewartet und dann haben wir halt dann doch mal da. Aber die können natürlich, also die haben halt einfach nur den Vorteil, dass deren Leitung so viel dicker ist, dass denen das halt egal sein kann. Also mehr als Symptome bekämpfen kann man da halt auf unserem Maßstab leider selten.
Bei der TU war es damals tatsächlich gar nicht aufgefallen. Also sie hatten dann einen kleinen Peak festgestellt, als ich ihnen dann Bescheid gesagt hatte, aber.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch relativ schwierig, so einen TU-Uplink vollzubekommen.
Ja, na, die haben.
Kann man nachfragen, wie groß ist der?
2x50 Gigabit hat die Uni, meines Wissens.
Ich bin mir nicht sicher, ob es schon 2x100 sind oder es dieses Jahr werden sollen.
Es soll auf jeden Fall werden, vielleicht ja, ist es
aber
auch
halt
schon.
Ein bisschen mehr als unsere 4, mit der wir dann beim Leberplatz rauskommen.
Genau, ja. Das ist natürlich ein anderer Maßstab.
Also ich meine, wir haben jetzt ja schon offensichtlich einen ziemlich, also im Vergleich zu unserem privaten Haushalt zu Hause, relativ großen Uplink. Das heißt, zu Hause ist man einfach tot und weiß gar nicht warum und schiebt sich auf seinen Internetprovider oder.
Ja, sicherlich. Also auch bei uns werden ja, das Miese ist natürlich bei uns, also gut, das geht auch jedem Telekom-Kunden oder so dann so. Bei uns ist dann natürlich auch ein ganzer Wohnheimsblock betroffen. Sonst wäre halt die ganze Straße oder was auch immer da an dem lokalen Anschluss hängt, betroffen. Ja, wundert mich auch vor allem, weil, also es ist ja wirklich sehr unverhältnismäßig. Ich meine, wenn da bei uns, gut, also wir haben halt Gigabit-Anschlüsse aufs Zimmer. Da macht es ja schon irgendwie Sinn, mit ein paar Gigabit anzurücken, wenn man das wirklich zumachen will. Aber so ein normaler DSL-Anschluss, der hat ja irgendwie bestenfalls 50 Mbit oder so. Das wäre eigentlich
das
schon lange
schon,
zu dann.
Wenn man sich das mal überlegt, wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Ja.
Also, dass die unsere Leitung da komplett zugekriegt haben.
Kann man das denn, also sieht man, keine Ahnung, kann man das rausfinden, mit was für einen Anschluss da auf das Zimmer liegt? Weil ich glaube jetzt nicht, dass der durchschnittliche Botnetz-Mensch-Verwender annimmt, dass in die Wohnung von dem Menschen, den er angreifen will, ein Gigabit liegt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man sich irgendwie so einen DOS-Angriff kauft, wovon wir ja jetzt ausgehen, dass man vorher noch Analysen fährt, wie dick denn jetzt der Anschluss ist.
Also insbesondere, wenn es wirklich 13-jährige Kiddies sind, glaube ich nicht, dass man sich da viel Gedanken drüber macht, sondern den günstigsten Tarif für Bitcoin klickt und ja.
Aber der günstigste Tarif wäre dann nicht so viel.
Ich glaube, ich habe da einfach die pessimistische Ahnung, dass diese. Also ich glaube, das war letztes Jahr auch eine Schlagzeile. Letztes Jahr wurde der erste, ich weiß nicht, waren es nur 100 Gigabit, aber es war auch, also es war wirklich eine abstrus große Zahl.
Ja.
Ich fürchte einfach, dass diese Angriffsmengen so billig geworden sind durch, ich meine, letztes Jahr mit Mirai und so ging das ja auch rum. Oder wurde nochmal ins Licht gerückt, wie viele angreifbare, also verbottbare Geräte es doch im Internet gibt. Webcams und hast du nicht gesehen, die überall rumstehen. Das wird jetzt immer mehr mit IoT. Ich fürchte, da fallen die Preise einfach so weit, dass es nicht mehr sinnvoll ist, an der Stelle irgendwie genau zu gucken, wie viel man da jetzt losschickt, sondern da sagt man hier 10.000 Geräte, macht mal.
Genau, also vielleicht auch nochmal zur Erklärung.
Bevor der Kunde so unzufrieden ist, macht man lieber ein bisschen mehr.
Vielleicht nochmal so zur Erklärung, weil sich nicht so unbedingt damit auskennen. Das ist jetzt nicht so, dass es irgendwelche Militärmächte gibt mit ganz, ganz großen, dicken Servern, die dann ihre Dienste verkaufen, sondern meistens sind das einfach irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Netzwerke, die einfach Zugang zu irgendeiner Schadsoftware haben, die sich dann irgendwie verbreitet, meistens auf irgendwie weniger geschützten, weniger geupdateten Geräten, die dann einfach sich immer so zu einer Art Kommandozentrale verbinden und dann Befehle entgegennehmen. Und dann kann jemand auf so einer Zentrale, wenn er denn den Zugang dazu hat und vielleicht ein halbwegs großes Netzwerk mal aufgebaut hat, einfach sagen, so, okay, hier, bitte, diese Ziel-IP, macht mal. Und dann braucht er nicht unbedingt einfach bloß einen ganz dicken Server mit einer ganz dicken Leitung, sondern da reichen halt einfach Millionen Geräte aus, Kleingeräte teilweise auch, die dann von Millionen Haushalten quer über das ganze Internet dann irgendwann an diesem einen Punkt zusammenkommen. Und da bündeln sich dann teilweise auch diese immensen Belastungen.
Ja, genau. Wie Friedrich sagte, Internet of Things, wenn genau, die Glühbirne und die Mikrowelle mitmacht, dann hat man halt schlechte Karten.
Ja, was es auch so schwierig macht zu bekämpfen, weil wenn die Datenströme aus der ganzen Welt kommen, dann lässt sich das nicht irgendwie gut rausfiltern, weil wenn ich Datenströme aus der ganzen Welt blocke, dann habe ich einfach kein Internet mehr.
Und das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, dass wenn Menschen das Wort IoT, Internet of Things sagen, Leute, die eher so technisch affin sind, da ein bisschen naja, vorsichtiger sind.
Das ist auf jeden Fall, es ist so ein, wie nennt man solche Kosten? Also es ist so ein bisschen, ja, Kollateralschaden, der so ein bisschen übersehen wird manchmal bei diesen Debatten, glaube ich.
Wie kann man denn als 0815 Mensch verhindern, dass seine Glühbirne andere Leute attackiert?
Updates machen oder gar nicht erst kaufen.
Es kommt auf die Glühbirne an. Ja. Ist leider immer die schwierige Antwort, ja. Also auf jeden Fall immer auch für diese ganzen IoT-Geräte Software aktuell halten.
Alexa, bitte update meine Glühbirne. Ja.
Ich glaube, das Kommando funktioniert noch nicht, aber vielleicht kommt das auch noch alles.
Ja. Ich meine, es ist ja auch ein Riesenthema, was jetzt auf jeden Fall auch über unseren Scope hinausgeht, ob irgendwie Hersteller dafür verantwortlich gemacht werden sollten, dass sie entsprechende Wartung und Pflege für ihre Geräte anbieten. Aber ich muss sagen, aus meiner Studentennetzerfahrung jetzt, wenn ich sehe, mit was für Geräten die Leute zu uns in die Sprechstunde kommen, ist das auch nicht wirklich eine Lösung, weil die Leute spielen halt die Updates im Zweifelsfall einfach nicht ein. Allein schon, weil sie gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Kann ich auch nicht wirklich irgendwem zum Vorwurf machen. Ich meine, das ist zwar auch, also es ist nichts, was ich eigentlich bereit bin zu akzeptieren, was ich irgendwie auch als unseren Bildungsauftrag sehe, dass so ein Plasterrouter oder so, den man im Mediamarkt kauft, auch dass das auch das keine magische Box ist irgendwie, aus der das Internet rausfällt. Sondern dass es auch einfach nur Software ist, aber das den Leuten zu vermitteln ist, da liegt auf jeden Fall vor uns allen noch sehr viel Arbeit.
Vielleicht könnte man ja genau zu dem Thema irgendwie, keine Ahnung, mal einen Workshop oder so initiieren. Vielleicht finden sich da ja
Da haben wir auf jeden Fall den Raum und die Kapazitäten, ja.
Also wenn ihr Zuhörer uns noch Ideen habt, wie man da gerne Awareness schaffen kann, dann immer raus damit.
Ja. Genau. Ansonsten hoffen wir mal, dass sowas nicht allzu bald wieder passiert. Aber genau, viel machen können wir da nicht. Benehmt euch auch im Internet. Hier nochmal der Appell.
Beleidigt niemandes Mutter.
Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. So, und dann vielleicht zum Abschluss nochmal über den 34C3 reden.
Ja, genau. Exzellent zueinander sein, wo wir gerade dabei sind, reden wir, genau, 34C3, der 34. Chaos Communication Congress, dieses Jahr in den Messehallen Leipzig und dem Kongresszentrum Leipzig. Wir waren wieder vertreten, vielleicht nochmal drei Worte dazu, also dieser Congress ist halt die jährliche Veranstaltung des Chaos Computer Clubs. Fand die letzten Jahre meistens in Hamburg statt. Jetzt ist er nach Leipzig gewechselt, weil in Hamburg einfach das Kongresszentrum für Umbauten geschlossen wurde. Ich glaube, dieses Jahr waren wir 14.000 Besucher, denke ich, sowas in dem Dreh. Ist also inzwischen eine wirklich große Veranstaltung, denke ich, auch in den Medien zunehmend gut abgedeckt, in den Tech-Medien natürlich umso mehr. Da gibt es dann meistens eine extra Rubrik, wo die neuesten Erkenntnisse und so, die da präsentiert wurden, nochmal extra aufgeführt werden. Wie auch schon in den letzten Jahren waren wir wieder da vertreten mit einer Assembly. Die war ein bisschen spät organisiert, aber besser spät als nie. Das war, denke ich, wieder ganz erfolgreich. Wir hatten halt ein bisschen Technik mitgebracht zum Spielen. Das ist immer so, was wir auch in den letzten Jahren gemacht haben, dieses Jahr ein bisschen weniger. Einfach auch, dass man ein bisschen was vor Ort hat, was man den Leuten zeigen kann, worüber man ins Gespräch kommen kann. Wir hatten da eine Assembly, in der Open Infrastructure, ich will es jetzt schon Village nennen, ich weiß, Cluster oder so haben die es, glaube ich, genannt, in der Halle mit den ganzen mit den ganzen Assemblies, also wo die Leute mit ihren Projekten sich irgendwie präsentieren können und auch sonst viel, dieses Jahr sehr viel aufgebaut und gezeigt wurde. Nebenan von uns waren dann auch gleich wieder die Kollegen aus München und Stuttgart, die waren auch vertreten. Und ganz viel Freifunk und so um uns rum. Das fand ich auf jeden Fall eine gute Sache, ein gutes Konzept. Bin mal gespannt, was da so die nächsten Jahre noch geht. Ja.
Anscheinend ist aber auch noch was verloren gegangen, habe ich gehört.
Eine ja, ach ne, das wollte ich mir jetzt eigentlich zum Schluss aufheben. Das war,
wollte ich jetzt hier nicht, bitte, wenn du noch andere Sachen sagen möchtest, tu dir keinen Zwang an.
Na, ich war ja nicht der Einzige, der da war. Aber
stimmt, Felix. Hast du noch schöne Erinnerungen?
Ich finde, du hast das schon sehr schön zusammengefasst.
Okay. Ja,
also ich finde den Erfahrungsaustausch gerade mit anderen Netzen oder mit anderen Leuten, die halt auch Netzwerktechnologie dann betreiben an der Stelle, immer sehr, sehr förderlich. Also natürlich, ich habe mich mit vielen Leuten wieder unterhalten, die ähnliche Software einsetzen oder die gleiche Software sogar teilweise einsetzen. Und es hilft natürlich immer dann mal darüber, nochmal zu reden. Vielleicht hat man irgendwas übersehen, vielleicht kann man was noch besser machen.
Gibt es da dann nicht auch Vorträge oder so von coolen Menschen?
Natürlich, also das ist ja, also natürlich auch ganz, ganz große Sache. Die vier Vortragstracks, die es immer gibt mit 1000 interessanten Sachen. Ich muss leider, ich habe es dieses Jahr allerdings zu sehr wenig geschafft. Weshalb ich jetzt auch schlecht irgendwie wirklich eine Best-of-Empfehlung oder so geben kann.
Naja, aber ich meine, wenn man zum Kongress geht, geht man dann ja meistens doch eher weniger zu den Talks. Die werden ja alle auf Video aufgenommen.
Genau.
Kann man die sich nochmal im Nachhinein.
Genau, die sind, werden alle aufgenommen. Die werden auch bei uns auf unserem FTP-Server gemirrored, sodass man die sich ohne Traffic-Zählung angucken kann.
Cool.
Auf ftp.agdsn.de liegen die alle, kann man sich mal durchklicken. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Was war, also ich habe es dieses Jahr geschafft zum, was ich wirklich empfehlen kann, war der Ultimate Apollo Guidance Computer Talk. Das war wirklich
ist
impressive.
Ist was für starke Nerven.
Ist
weil
was für
ist,
starke
ist
Nerven,
sehr
ja.
Sehr viel Technik, aber sie haben das da sehr gut und sehr schön zusammengefasst.
Genau, das
ja.
War halt die Computer, die für die Mondlandung benutzt wurden.
Oh,
cool. Und wirklich von der Pike auf dargelegt. Also ich saß zum Schluss da und dachte mir so, na, jetzt hätte ich mir eigentlich auch ein Semester Rechnerarchitektur sparen können. Das habe ich jetzt in der letzten Stunde alles gehört. also so die Informationsdichte muss man sich vorstellen. Die haben, glaube ich, auch einfach schnell gesprochen, weil sie einfach, um das alles rüberzukriegen.
Freut mich gerade sehr. Jetzt kann ich aus dieser Podcast-Sitzung auch noch direkt eine Empfehlung mitnehmen.
Ja.
Ich habe den nämlich selber noch gar nicht gesehen.
Ansonsten gab es aber auch ja, es ist immer schwierig, irgendwie was rauszupicken, was besonders gut war.
Hast du ein Favorite gehabt, Felix?
Also ich saß ja mit Friedrich in dem Apollo Guidance Talk drin, von daher, den würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich habe leider auch nicht so viel gesehen, wie ich wollte. Ja, es gab schon noch den einen oder anderen guten, aber ich weiß es nicht, ob es sich jetzt lohnt, einen extra hervorzuheben. Einfach mal selber durchschauen, ein paar Beschreibungen lesen. Ich glaube, das hilft am besten, wenn man sich was anschauen genau. Will. Da hat ja auch jeder andere Interessen.
Technik ist natürlich immer der eine Fokus beim Congress, aber es geht auch natürlich, was mir auch immer sehr viel Spaß daran macht, sehr viel um Gesellschaft und Politik in verschiedensten Aspekten und in der Hinsicht auch gerade, wenn man sich so ein bisschen anguckt, was wir halt machen als Studentennetz, dass halt das wirklich noch, dass man halt also ich finde immer, Studentennetze sind halt ein Beispiel dafür, dass man diese Infrastruktur Internet halt auch anders betreiben kann als irgendwie mit großen Telcos. Und da gab es auf jeden Fall auch noch einen empfehlenswerten Talk man kann es schon fast nicht Internet nennen, es ist ja schon fast eher ein Intranet, wenn ich es richtig verstanden habe, in Kuba, genau. Die halt in der politischen Isolation, in der sie sich ja quasi die meiste Zeit befanden, halt andere Wege da gegangen sind als sonst so das global vernetzte Internet. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant, was so möglich ist mit wenig Technik und halt mit irgendwie Selbstorganisation. Das fand ich auch sehr, sehr interessant.
Da hat sich quasi ein Netzwerk gebildet, was komplett unabhängig vom Internet existiert und auch sehr viele Nutzer hat in den großen Städten. Ja. Also es ist sehr interessant. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Genau. Ja, das ist einfach, das ist so ein finde ich immer so ein Gesellschaftsaspekt, der auch immer mal wieder aufkommt, so selbstorganisierte Netzwerke. Ich war auch noch bei einem ganz kleinen Talk, der wurde aber, glaube ich, nicht aufgezeichnet von, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Stadt. Es war eine kanadische Stadt, wo Leute so Internetvorläufer vorgestellt haben, die man heutzutage natürlich dann lange vergessen sind, aber es ist auch immer ganz, ganz interessant, was es nicht alles für andere Ansätze gab. Naja, genau. Ja, aber wie was du schon angesprochen hast, Laura, es gibt ein Wermutstropfen, genau, an dem ganzen guten Event, nämlich als dann alles vorbei war an Tag 4, haben wir halt unsere Assembly abgebaut und unser Zeug wieder verstaut. Wie gesagt, wir hatten halt ein bisschen Netzwerktechnik mit, haben das dann ins Lager geschafft, weil ich das am nächsten Tag abholen wollte. Das hatte sich einfach logistisch so ergeben und dann ist leider da im Lager, wo glaube ich sogar auch eigentlich nur Helfer und nicht unbedingt Teilnehmer Zutritt hatten, ist leider am Abend von Tag 4, so zwischen 7 und 8 Uhr, leider eine große Box voll Equipment von uns verschwunden. Ich habe das auch alles schon mal ins 34C3 Wiki und zum Logistikteam und auch auf Twitter geschrieben. Da gibt es auch eine ausführlichste Liste, was da alles drin war. Manches davon ist leider tatsächlich auch nicht ganz, also es sind Sachen zum Teil, auf die wir schlecht verzichten können. Falls irgendjemand was gesehen hat mit unserem Logo drauf, viele von den Sachen sind bestickert oder gelabelt. Falls ihr da irgendwas seht,
die zufällig. Kiste wahrscheinlich sogar auch, oder?
Auf der Kiste steht mein Name und meine Telefonnummer drauf. Ich verstehe es immer noch nicht so richtig, was da passiert ist, wie diese Kiste verschwunden sein kann, weil eigentlich traue ich das der Community nicht zu, dass da wirklich irgendwas geklaut wurde. Ich denke, es ist irgendwie ein Verpeiler, aber langsam frage ich mich halt, wie das jetzt nach 3 Wochen immer noch nicht aufgefallen sein kann, so richtig. Naja, ich will da noch kein Urteil treffen, aber es wäre einfach super, wenn sich davon irgendwas wieder anfindet, meldet euch bei uns, falls ihr was seht. Ansonsten müssen wir jetzt mal gucken, was wir davon ersetzen müssen und wie wir da weitermachen. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, aber mal schauen. Ist noch nicht gegessen, hoffe ich.
Na gut, dann haben wir, glaube ich, das meiste, was wir heute erzählen wollten, hinter uns gebracht.
Ja.
Wie immer freuen wir uns natürlich über ganz viel Feedback. Wenn irgendjemand sich berufen fühlt, mal bei uns mitzumachen oder, keine Ahnung, auch Ideen hat, mal für seinen eigenen Gastauftritt, kann natürlich auch auf uns zukommen. Wir sind da sehr flexibel. Einfach Bescheid sagen und den nächsten kriegt er vielleicht wieder so in einem Monat wahrscheinlich, vielleicht nach der Prüfungszeit.
Ja, die Prüfungszeit naht, ist natürlich immer schlecht. Auch allein schon, weil dann meistens natürlich bei uns im Studentennetz nicht mehr so viel passiert, erfahrungsgemäß. Oder besonders viel, je nachdem, ob die Leute prokrastinieren, auf welche Art die Leute prokrastinieren. Ja, aber ja, ich denke mal, so in einem Monat ist realistisch.
Ach ja, mir fällt ein, ich wollte ja noch eine kleine Anekdote erzählen. Das können wir vielleicht noch anschieben. Das bezieht sich jetzt gerade auf den Themenpunkt mit dem Denial of Service. Und zwar hat mich das von dir Erzählte sehr daran erinnert, wie ich eines Abends mal irgendwie noch im Büro saß, dann irgendwas machen wollte und auf einmal das WLAN nicht mehr ging. Hatte mich natürlich erstmal gewundert, ist jetzt wieder das Kabel von der Büroswitch rausgerutscht, was ist da los? Ich komme irgendwie überhaupt nicht mehr rein, ich kann mich auch nicht mehr auf unseren Büroserver einloggen, und kann auch gar nichts anderes mehr erreichen. Nee, das Netz passt eigentlich alle so, ich komme bloß nicht auf den Server, was ist da los? Hab mir dann tatsächlich einfach spontan mal den Kellerschlüssel geschnappt, bin da runtergegangen, hab auch nochmal irgendwie übers Handynetz Leute angeschrieben, hier, was ist da los? Und hab einfach manuell mal versucht, damals hatte ich noch nicht voll Zugriff auf die Infrastruktur, mir unseren Büroserver mal anzugucken. und bin wirklich das erste Mal manuell mit dem Schlüssel da rein, hab das Ding gerebootet und mich da mit dem Stick rangehangen und hab dann erstmal versucht, darauf Zugriff zu erlangen, bis ich dann irgendwann eine Konsole hatte und hab mich dann da rumgefrickelt. Konnte mir aber erst überhaupt nicht erklären, was da los war. Der Server lief tatsächlich, also man kam halt bloß netzwerkmäßig scheinbar nicht drauf und es schien auch alles irgendwie in Ordnung zu sein. Und ich konnte, saß dann auch irgendwie anderthalb Stunden dran, konnte einfach keine Antwort darauf finden. Ich hatte da halt einen Fehler gemacht. Ich hatte einen Prozessmanager, glaube ich, nicht geöffnet. Und das Problem war tatsächlich, dass der Server voll ausgelastet war. Es waren einfach die Netzwerkinterfaces zu 100% bombardiert worden mit Paketen. Und das Ganze hat sich dann am nächsten Tag geklärt. Und zwar war der Grund davon nämlich...
Ich habe keine Ahnung, was der gewesen ist. Der
Felix weiß es überhaupt nicht. Dass wir zu dem Zeitpunkt ganz zufällig unsere dicken Server, die wir gekauft haben, die dann irgendwann mal sämtlichen Traffic übersetzen sollen, grob gesagt für das WLAN, die haben wir nämlich mal Stress getestet.
Das hat niemand gesagt.
Oder? Das ist ja überhaupt nicht das Problem. Das Problem war bloß, dass wegen irgendeines Reboots oder weil irgendwas nicht geklappt hatte, dann irgendein logisches Interface weg war und dann der Traffic nicht mehr zu den Geräten geleitet wurde, sondern zu der sogenannten Default-Route und die ist unser Bürorechner und das war SET. Und dann haben wir sozusagen unser internes Netzwerk komplett selber gedost. Alles, was über unser Identity-Management lief, konnte man nicht mehr benutzen. Zumindest sowas wie, man kann sich nicht mehr auf die Switches einloggen, irgendwelche Dienste, die über diesen Bürorechner dann vom internen Management-Netz in die Außenwelt kommen, konnten nichts mehr machen und es war sozusagen interner Totalausfall. Es hat zum Glück keine Dienste nach außen betroffen, aber es war dafür, dass es nachts um zwei war, dann doch eine witzige Geschichte.
Ja, ja.
Brennt der Server statt zu klagen, ist der Lasttest fehlgeschlagen.
Und man muss da auch nochmal dazu sagen, wir reden vom internen Netz. Keine 4 Gigabit Uplink nach außen, sondern 10 Gigabit durchgängig überall von Server zu Server.
Ja, obwohl die Kiste nur ein Gigabit abgekriegt hat, weil dicker sind die Netzwerkinterfaces nicht, aber ja, das war halt wirklich eine kleine Konfigurationssache in einer der Test-VMs. Da wurde was neu gestartet und auf einmal hat das Ding halt leider uns selber Maß genommen.
Das ist schon ein bisschen gruselig, wenn man sich überlegt, dass man irgendwie einmal Squares vergisst und dann tut man sich direkt selber drossen.
Na, es muss nicht immer Bösartigkeit sein. Manchmal passieren so Dinge einfach. Aber ich sage ja immer, bei uns kann man Fehler machen. Hätte man das jetzt irgendwie auf einer Amazon-Infrastruktur oder so, wo man alles gemietet hat, für teuer Geld ausprobiert, dann hätte es vielleicht ein paar hundert Dollar gekostet oder so in Traffic-Gebühren. Aber bei uns kann man sowas mal machen. Das ist doch das Gute. Ja, dann denke ich, mit der Anekdote können wir jetzt auch gut Schluss machen. Wir hören uns dann in einem Monat oder so wieder.
Genau.
Macht's gut, falls ihr Prüfungen habt. Viel Erfolg. Bis dann.
Bye, bye.
Tschüss.